Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Paula Fox, Der Gott der Albträume. Roman. Aus dem Amerikanischen von Susanne Röckel. Im Vorfrühling des Jahres 1941, 13 Jahre nachdem er von zu Hause fortgegangen war, starb mein Vater, Lincoln Wynum, weit weg von meiner Mutter und mir, in einem kleinen Küstenort in Nordkalifornien. Das Staunen meiner Mutter über diese Nachricht war groß, und mir kam zum ersten Mal zu Bewusstsein, dass sie all diese Jahre geglaubt hatte, er werde am Ende doch zurückkehren. Tatsächlich war er schon seit fast einem Monat tot, als ein mit Bleistift geschriebener, an mich adressierter Brief von der Frau kam, mit der er zusammengelebt hatte. Er hat nicht gelitten, schrieb sie. Er war glücklich und sonnengebräunt und voller Hoffnung. Aber sein armes, liebes Herz versagte. Ganz plötzlich, kurz nachdem wir zusammen gefrühstückt hatten. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht früher schreiben. Ich war krank. Ich musste unser Blockhaus ausräumen und umziehen. Er hat keine Dinge hinterlassen, die an ihn erinnern, sonst hätte ich sie ihnen schon geschickt. Er hat oft von ihnen gesprochen. Die Unterschrift lautete Bernice. Kein Familienname. Wir hätten es vielleicht nie erfahren, rief meine Mutter aus, und der Brief flatterte aus ihrer Hand, als sie vor einem Glasschrank mit den Trophäen, Pokale, verblasste Bänder, Statuetten, die die Pferde meines Vaters für ihn gewonnen hatten, auf die Knie fiel. Ich hätte einfach so weitergemacht, jammerte sie. Sie konnte damit nur meinen, dass sie sich weiterhin selbst getäuscht hätte. Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Ich hob den Umschlag auf. Er war ohne Absender und die Briefmarke klebte verkehrt herum. Unsere Adresse war so undeutlich, dass man sie kaum lesen konnte. New York war als ein Wort geschrieben, als ob Bernice zum Schluss nicht mehr in der Lage gewesen wäre, genügend Kraft aufzubringen, um den Stift vom Papier zu heben. Der Umschlag ließ Unheil vermuten, mehr als meine Mutter, die auf dem Boden kniete und weinte. Er kündete von einer Trauer, die nicht eingebildet war, sondern echt. »Warum hat sie dir geschrieben?« rief meine Mutter plötzlich gellend. Ein Moment lang war ich wie betäubt, als hätte sie mich geohrfeigt. Stellte sie sich vor, dass ich insgeheim die ganze Zeit mit dieser Frau in Verbindung gestanden hatte? Ich konnte nicht denken. Ihr leidendes Gesicht, die Augen, die ihr aus dem Kopf traten, der eingedrückte, nasse Kreis ihres offenen Mundes wirkten widerwärtig. Dumm. Ich drehte ihr den Rücken zu, und obwohl meine Antwort im Flüsterton kam, wahrscheinlich hatte sie schreckliche Angst davor, dir zu schreiben, hörte sie mich. »Angst?« fragte sie bitter. »So eine Frau.« »Was für eine Frau?« fragte ich. Sie beantwortete meine Frage nicht, äffte nur mit Fistelstimme eine Zeile aus dem Brief nach. »Sein armes, liebes Herz!« »Um Himmels Willen, steh auf, Mutter!« befahl ich ihr. »Sein Herz ist stehen geblieben. Bei all dem, was er für uns getan hat, hätte er schon vor 13 Jahren sterben können.« Wir hatten im Lauf der Jahre immer weniger von ihm gesprochen. Er war wie ein Lied, das ich vor langer Zeit einmal gekannt und vergessen hatte. Erst die Worte, dann die Melodie, bis nur noch der Titel übrig blieb. Vater. Ich begann zu weinen. Ob aus Kummer oder dessen Ausbleiben, konnte ich nicht sagen. Ich hörte das Knarren einer Diele, ein Stöhnen, das Rascheln von Stoff, als meine Mutter aufstand. Ich hörte ihre Schritte. Dann spürte ich ihre Arme um mich, ihr kleines, kaltes Ohr an meinem Hals. »Still, still«, flüsterte sie. »Wir schaffen es schon. Haben wir es nicht immer geschafft? Du wirst sehen.« Bald entschloss sich meine Mutter, wieder heiter zu werden. In jenem letzten Jahr hatte ich mich zu fragen begonnen, ob es möglich sei, angesichts des Leidens im Leben mutig oder wenigstens stoisch zu sein, ohne damit Verrat zu begehen an der Wirklichkeit. Die Entdeckung des Glaubens meiner Mutter an die Rückkehr meines Vaters und ihre Bestürzung, als klar wurde, dass es keine Rückkehr geben würde, hatten mich erschreckt. Doch das unverfälschte Gefühl darin rührte mich auch. Kurz nach dem Weggang meines Vaters hatte ich aufgehört, ihr meine Gefühle anzuvertrauen. Ich fürchtete mich auf eine fast körperliche Weise, als ob es mich krank machen würde, davor, dass sie mir sagte, ich solle die Dinge leicht nehmen, glauben, dass sich am Ende alles zum Guten wenden werde, mir ins Gedächtnis rufen, dass auch dem ärmsten Hund einmal das Glück lache. Letzteres mit etwas mehr Munterkeit ausgesprochen als die anderen Redensarten, die sie für die von ihr sogenannten trüben Stunden des Lebens bereithielt. Eines Tages am frühen Abend, kurz nachdem sie den triumphalen armen Hund wieder einmal erwähnt hatte, und zwar als Antwort auf meinen lakonischen Bericht darüber, wie ich meinen Sommerjob verloren hatte, die Nichte des Eigentümers des Stoffgeschäfts, für den ich als Verkäuferin gearbeitet hatte, tauchte unerwartet auf und sie brauche die Arbeit dringender als ich, sagte er, als er mich entließ, hinkte ein echter Hund in elender Verfassung vor unseren Augen die Straße entlang, die vor unserem Haus entlang führte. Ich rief meine Mutter, die auf dem Sofa saß und einen zerrissenen Kissenbezug flickte, und sagte ihr, dass ich dem armen Wesen helfen wolle. Sie trat neben mich und sah aus dem Fenster, wo ich wie immer zu dieser Tageszeit gerade dabei gewesen war, die Jalousie herunterzulassen. »Dem Hund geht es gut«, sagte sie. »Er kommt schon nach Hause.« Sie griff nach meinem Handgelenk und rezitierte einige Zeilen der Elegie, geschrieben auf einem Kirchhof auf dem Lande. »Das ist keine muhende Herde«, unterbrach ich sie. »Das ist ein hungriger Hund.« »Was für ein Trauerkloß du doch bist«, bemerkte sie gelassen und ging zurück zu ihrem Sofa und ihrem Flickzeug. Der Hund war nicht mehr zu sehen. Ich begann mir die Probleme auszumalen, die es bedeutet hätte, hätte ich ihn ins Haus geholt, die Krankheiten, die er vielleicht hatte. Ich erinnere mich an die Lethargie, die mich dann überkam wie eine Ohnmacht, und die Gewissheit, als ich dort stand, meine Hände wie Bleigewichte zu beiden Seiten, dass es zum Teil der aufdringliche und tyrannische Optimismus meiner Mutter gewesen war und als dessen Folge ihr verhärtetes Herz, das mein Vater seinem Elend überlassen, ihn damit allein gelassen und am Ende von uns fortgetrieben hatte. Diesen Augenblick und diese Gedanken rief ich mir jetzt ins Gedächtnis, als ich beobachtete, wie sie langsam die Suppe umrührte, die sie uns zum Abendessen aufwärmte. »Die Suppe reicht, oder, Helen?«, fragte sie. »Wir haben heute zu viel Kummer, um zu kochen.« Das schwache, doch beständige Klappern des Löffels gegen die Topfseite war wie ein mutloses Signal des Leidens. In dem mit Reißzwecken am Küchentisch befestigten Wachstuch sah ich an der Seite, wo ich immer saß, ein großes Loch, das ich im Lauf der Jahre mit Finger und Löffel dort hineingebohrt hatte. Sie machte eine halbe Drehung, um mich anzublicken, ohne mit dem Rühren aufzuhören. »Auch das wird vorbeigehen«, sagte sie. Seit er ein paar Wochen nach meinem 10. Geburtstag fortgegangen war, hatten wir meinen Vater nicht mehr gesehen. Er schrieb selten, wenige Male im Jahr. Einmal hatte er eine Zahlungsanweisung über $50 geschickt. Einmal hatte er erwähnt, dass er eine liebenswürdige Witwe kennengelernt habe, Bernice. Ich hätte sein Gesicht vielleicht vergessen, hätten nicht auf fast jedem Tisch in unserem Haus Fotografien von ihm gestanden. Alle zeigten ihn mit Pferden, außer zwei. Ein großes, sepiafarbenes Hochzeitsbild und ein anderes, auf dem er mich in den Armen hielt, ein kleines Kind in einem langen weißen Kleid. Pferde waren seine Leidenschaft gewesen. Ihretwegen hatte er sich zugrunde gerichtet. Von meinem Zimmer im hinteren Teil des Hauses aus konnte ich den leeren Stall sehen, die Koppel, einen kleinen Heuspeicher, zwei baufällige Schuppen, eine kurze Rennbahn und jenseits ihrer äußersten Grenzlinie eine Wiese und einen Kiefernwald. Wenn ich auf das Rechteck des Stalls hinunterblickte, die Rennbahn, die vorderste Reihe der Kiefern, die wie eine steinerne Fläche aufragte, stellte ich mir vor, im Herzen meines Vaters umherzuwandern, wie ich als Kind durch den Stall, den Schuppen gewandert war, an den verwitterten Bretter der Rennbahnumzäunung entlang, an deren Grund immer noch büschelweise wilde Möhren wuchsen. Ich hatte Sträuße davon gepflückt und so viele Marmeladengläser damit gefüllt, wie meine Mutter entbehren konnte, während er und ein Stallbursche sich um die Pferde gekümmert hatten. Ja, ich hatte seine Züge fast vergessen. Obwohl die Fotografien mir die Bestandteile eines Gesichts, seines Gesichts zeigten, aber nicht seine Gegenwart. Um sie heraufzubeschwören, musste ich nur zum Stall gehen und den immer noch dort vorhandenen Geruch der Pferde einatmen. Des abgenutzten Leders und des Getreides, dessen trockener, in der Kehle kratzender Wiesenduft noch in den Tonnen hing, in denen man es einst aufbewahrt hatte und aus denen manchmal ein winziges, hauchdünnes Insekt aufflog, Abkömmling von Generationen. Eine Art belebter Staub. Er hatte mich auf einen Fuchs gesetzt, Felicity, als ich 3 war. Das große Tier war für mich wie eine Landschaft. Als ich meinen Vater sah, wie er auf einem 2-Jährigen, auf den er die größten Hoffnungen setzte, über die Rennbahn galoppierte, war es, als ob er die Erde ritte. Als er fort war, sagte mir meine Mutter, ich solle mich von dem Stall fernhalten. Eine dieser Pferdesachen könnte herunterfallen und mich treffen, sagte sie. Aber ich ging fast jeden Tag nach der Schule hin.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.